Wisst ihr, wenn ihr merkt, dass Arbeitskollegen sich ein bisschen zu wohl mit euch fühlen, wenn ihr mit ihnen telefoniert und ihr quatscht gerade irgendwas mit der Arbeit und auf einmal hört ihr eine Klospülung. Gruß geht raus an Arne, jetzt weiß ich immerhin, dass du dir auf der Toilette die Hände wäschst. Intro. Rolf für heute offiziell schon erfolgreich abgefuckt.
Das ist dein Opener, ey?
Das war mein Opener. Das war heute nötig und das ist heute so live passiert. Leute, herzlich willkommen zur Folge 65 von Digga Was, dem Podcast mit Niveau. Ich bin Janis aka Korvenik, mit mir hier ist Roy aka Kasper und wir sind heute wieder in einer Dreierkonstellation da. Wir haben nämlich eine Gästin und zwar die liebe Volane.
Hallo.
Perfekt. Und wenn wir einen Gast haben, dann geht es ja eher weniger um uns, sondern um den Gast. Und deswegen würde ich mal sagen, wer bist du und was kannst du eigentlich?
Ich bin die Volane und alles und nix, würde ich sagen. Ne? Das, ja, ich glaube, das beschreibt das, was ich kann, ganz gut.
Sehr, sehr sympathisch.
Irre sympathisch. Ich lieb's einfach komplett. Ich finde nicht, dass du irgendwie nix kannst, weil ich bin ja damals durch Twitch auf dich aufmerksam geworden. Ich habe sie ja einmal kurz erläutert und zwar hast du mich damals vor vielen Jahren, das ist wirklich lange her, hast du mich mal geradet und ich weiß noch ganz genau, das war so richtig kacke unangenehm von mir. Du musst dir vorstellen, Volane raidet mich. Und ich so, wer bist du? Danke für den Raid. Was kannst du denn so überhaupt? Und dann Volane so ganz bescheiden, ja, ich male ein bisschen. Und ich dachte so, ja, okay, mal schauen, was du so drauf hast. Und du kennst mich halt, Janis. So, von wegen dachte mir so, ja, die labert, die hat's voll nicht drauf. Auf einmal sehe ich so ihre Bilder und denke mir so, heilige Scheiße. Ist das wunderschön. Das ist so wunderschön. Und ich habe dann ich bin ganz, ganz klein geworden und habe mich mehrfach entschuldigt, das weiß ich noch. Ich glaube, ein paar Leute können sich noch an den Moment erinnern. Und damit hast du mich tatsächlich abgeholt. Und dadurch bin ich halt auch auf dich aufmerksam geworden und auch auf dich hängen geblieben. Und für die, die jetzt sich denken, wer ist jetzt Volane? Volane, sage ich jetzt ganz klar, du korrigier mich gerne, ist eine Künstlerin, die schon seit mehreren Jahren in dem Bereich tätig ist und neben der Kunst noch viele andere Steckenpferde bedient, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Und wodurch ich Volane kennengelernt habe, ist tatsächlich Twitch gewesen in der Corona-Pandemie, wo ich mich bis heute frage, wie du auf Twitch gelandet bist, weil ich das bis heute irgendwie geil finde. Ja. Und wie lange bist du denn als Künstlerin überhaupt unterwegs? Weil das ist etwas, was ich bis heute nicht weiß.
Ja, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, ab wann man das zählt. Ne? Grundsätzlich habe ich so jedes Kinderklischee schon erfüllt und mit Kacke an die Wand gemalt. Aber ja, es ist ja halt, Kinder malen halt mit allem, was sie so finden. Ne? Man hinterlässt halt Spuren. Aber ich nehme an, du meinst, seit wann ich das beruflich mache. Und da habe ich heute Mittag erst drüber nachgedacht. Ich nehme sie an, so 15, 20 Jahre ungefähr. Da fing das so an, dass ich das so ernster genommen habe. Aber ich bin ja auch schon 40. Also das ist jetzt nicht so, ne?
Stopp. Du bist doch nicht 40.
Doch.
Roy ist geschockt.
Hä? Ja, Entschuldigung. Nein, ich dachte immer so, ja, du bist so in dein, so, du bist, ich dachte, du bist so 30, so um den Dreh.
Nee, also, ist ja jetzt auch viel älter, ne?
Nee, du hast immer so einen jungen Eindruck bei mir hinterlassen und denk mir so, ja, 30, 32, so um den Dreh, passt, so nach dem Motto. Ja. Krass, ey.
Man muss sich auch nicht fühlen wie 40.
Stimmt.
Ja, ich finde jetzt Alter auch gar nicht so, also es ist jetzt nichts Wildes. Es ist halt, der eine ist halt nicht 40 und der andere ist es. Und
mag ich die Einstellung.
Halt, ich hatte halt mehr Weihnachten als manche, ne? Ist halt alles.
Das werde ich in Zukunft auch benutzen.
Boah, das muss ich mir merken, das schreibe ich mir gleich auf. Guter Spruch. Das werde ich meiner Schwester immer vorhalten. Sorry, wir haben dich gerade unterbrochen an der Stelle.
Nee, alles gut. Ja, so seitdem bin ich halt, also am Anfang halt eher schlecht als recht, ne? Da habe ich nicht viel Geld damit verdient und dann mit der Zeit immer besser. Und jetzt ist, ja, ich kann mich nicht beschweren, es kann natürlich immer noch besser werden, ne? Aber ja, ist okay.
Wie hast du damit dann angefangen? So hast du dich, keine Ahnung, hast du dich an Straßen rangestellt mit deinen Bildern und gesagt, hier, bitte kauf mein Zeug? Oder hast du versucht, das direkt über einen Shop zu machen? Oder?
Ja, also am Anfang lief das natürlich erstmal so über Mundpropaganda. Ne? Die Leute, die sehen dich ja malen und dann fragen die, oh, kannst du mir auch was malen? Und dann malst du halt dreimal die Kniekehle deines Sitznachbarn und der steckt dir irgendwie Geld dafür zu und dann spricht sich das so rum und ja, dann habe ich mir eine Internetseite gebaut und sowas und irgendwann habe ich so mit diesen Bloggen angefangen. Damals war das noch auf Tumblr und so und ich hatte so gar keine Ahnung, was ich da tue und hatte dann auch irgendwie einen der bekanntesten deutschen Illustratoren-Kanäle. Ich dachte, es kamen immer E-Mails von Tumblr mit, du hast 500 neue Follower, du hast 1000 neue Follower, du hast 100 neue Follower und ich dachte mir, das ist Spam. Sympathisch, ich hab das immer so in die Tonne gekloppt. Und irgendwann hat aber Tumblr angerufen, hat gesagt, yo, wir haben deine Nummer vom Impressum und du bist bei uns auf der Plattform, bla bla bla, willst du nicht mehr nach Berlin kommen? Wir haben da so ein Meeting, so messenmäßig, ne? Und ich so, oh nee, voll nicht eigentlich.
Gar kein Bock.
Dass ich zu der Zeit irgendwie so knapp 100.000 Follower da hatte, also so 90 oder sowas, ne? Und da habe ich das erst gerafft, dass ich über Tumblr relativ bekannt bin. Hab dann aber, also es wusste ja keiner, wie ich aussehe, weil da hat man nur Fotos von meinen Bildern gesehen. Und dann habe ich eine damalige Schülerin von mir, der habe ich 50 Euro gegeben und habe gesagt, sie soll nach Berlin fahren, einfach sagen sie, wer ich.
Okay, das ist ein geiler Move. Oh mein Gott,
das ist so Power Move. Das
hat super geklappt. Die hatte die Zeit ihres Lebens in Berlin, die hatte richtig Spaß und hat dann halt gesagt, ja, hallo, ich bin die Volane und ciao.
Das ist aber auch Kunst.
Aber ich finde es sehr, sehr cool, wie du mit Social Media schon in den frühen Jahren umgehst tatsächlich, dass du da, wenn ich mal so sagen darf, super bescheiden bist und dir denkst, ja, okay, juckt mich nicht, ich will einfach nur meine Kunst einfach veröffentlichen und Spaß haben und irgendwie meinen Unterhalt damit verdienen. Oder war es zu dem Zeitpunkt eher so, ja, ich will einfach nur, dass Leute auf meine Kunst aufmerksam werden. Was war dein Ziel damals so mit Tumblr?
Ja, also Tumblr ist tatsächlich daraus entstanden, dass das war eine Aufgabe. Ich habe ja 6 Wochen Kunst studiert und dann habe ich das wieder abgebrochen, weil es nichts ist, nicht so mein Ding. Und in diesem Studium war die Aufgabe, mach dir einen Blog und such den Künstlername. Und ich fand beide Aufgaben absolut obsolet, aber beide waren gut für mich.
Da muss man aber auch nochmal sagen, für den kleinen Teil unserer Zuhörerschaft, der sich nicht in unserem Altersbereich befindet, Tumblr war so das große Bilderding vor Instagram.
Ja.
So, ich glaube, Tumblr und ich glaube, DeviantArt damals gab's. Das genau, waren so diese großen Dinger, wo Leute ihre Bilder hochgeladen haben. Und da schon so eine krasse Reichweite zu kriegen, das ist halt schon heftig für die damalige Zeit. Das war das frühe Internet. Das frühe Internet.
Ja, oder und hier Pinterest. Ist Pinterest noch ein Ding?
Pinterest voll. Ist es noch.
Mit Pinterest verdienen die Leute richtig Geld. Allerdings hat Pinterest so ein AI-Problem. Weil die Leute da halt überwiegend noch AI-Fotos hochladen und du kannst nie genau sagen, was du jetzt siehst. Siehst du ein echtes Foto oder ist das was wirklich Gemaltes oder ist das halt künstlich generiert? Das siehst du halt nicht so richtig. Das ist so das größte Problem von Pinterest. Aber für viele Firmen ist Pinterest eines der wichtigsten Marketing-Tools und für ganz viele Blogger eines der wichtigen Einnahmequellen. Ich nutze es aber nicht. Pinterest ist mir. Ich will immer eine neue Frisur haben, wenn ich auf Pinterest bin. Ist ganz tödlich, mich davon fernzuhalten.
Bei mir ist es mit Tattoos tatsächlich. Wir haben ein paar Freunde in meinem Freund, wenn du Tattoo-Inspiration benötigst, geh auf Pinterest. Ja. Und ich bin auf Pinterest gegangen. Das ist wirklich so eine Schlangengrube, wo du reinfällst und nicht mehr rauskommst. Das ist echt heftig. Und mit Frisuren, das kenne ich von meiner Schwester. Meine Schwester hat sich immer ihre Inspiration bei Pinterest geholt, bei Frisuren. Und dann irgendwann hat sie gesagt, okay, es reicht, ich schneide sie mir kurz. Das hört nicht auf.
Ich glaube, Pinterest ist von den drei genannten Sachen jetzt auch das Einzige, was jetzt nur so einigermaßen relevant ist.
Ja, also Tumblr hat, glaube ich, nochmal so einen Move versucht, aber die sind ja so ein bisschen pornomäßig abgedriftet. Also irgendwann kommen ja immer Creeps, die eine Plattform übernehmen. Das ist irgendwie so der Lauf der Dinge. Und ab dem Moment ist Tumblr dann auch gestorben. Es war dann einfach nur noch das Sat.1 nach 22 Uhr. Ne? Das war halt irgendwann dann schwierig.
Boah, heftig aber. Das heißt, es fing alles eigentlich mit so einem Tipp vom Kunststudium an bei dir, von wegen, auf den du eigentlich keinen Bock hattest, der dir aber super viel ermöglicht hat. Und dann ging es halt weiter, dass du dann irgendwann von einer Plattform zur anderen einfach gesprungen bist?
Ja,
oder also, wie ist es da weitergegangen?
Dass ich auf Tumblr viel Reichweite habe, habe ich erst quasi rausgefunden, als die schon so am Sterben waren. Ne? Und dann
Tumblr Schwanengesänge.
Ja, wie gesagt, ich dachte halt, das ist Spam, ne? Hätte ich das nicht anders genutzt.
Aber ganz ehrlich, ich wäre da auch. Ich wäre da, glaube ich, genauso gewesen. Ganz ehrlich, der hätte mir auch gedacht, so, ach, halt's Maul, weg damit, ey.
Das kommt in den Ordner zu der Mail von dem nigerianischen Prinzen, der dir irgendwie Geld vererben will.
Ja, also so, wenn da steht, du hast 1000 neue Follower, ist es so ein Sichi, natürlich. Das und Millionen auf dem Konto, Freund.
Genau so.
Naja, und dann, ich bin dann schon, also ich habe dann halt, nachdem ich gemerkt habe, okay, du hast da crazy crank viel Reichweite gehabt, ohne sie zu nutzen, dachte ich halt, vielleicht ist Social Media ja gar, also vielleicht sind solche Blogs gar nicht so verkehrt. Und das Nächste, was ich dann angesteuert hatte, war Facebook. Das war dann relativ relevant. Und dann darauf folgend Instagram. Aber beide Plattformen, die mochten mich nicht so. Und so richtig weiter ging das dann, also so spürbar schnell entwickelt habe ich mich mit TikTok. Und dann halt mit Instagram und Facebook, nachdem die so ein bisschen lockerer wurden, was ihre Guidelines betrifft.
Boah, krass. Bei mir, meine Wahrnehmung war eher, dass du durch Instagram so deinen richtigen Boom hattest tatsächlich. Weil der Moment, wo ich so dachte, krass war, als ich mit meiner Firma, mit meinen Chefs die Pause verbracht habe in Hamburg, und mein Chef zieht sich auf Instagram so Reels rein rund um Nachrichten, News, Kulturen, was auch immer und Aufklärung etc. Und dann kam ein Volane Reel rein und ich so, hey, das ist Volane. Und dann hast du halt über deine Tattoos in dem Reel aufgeklärt, weil der auch gerade Vater geworden ist, von wegen, ja, das sind die Kunstwerke meiner Kinder, die ich mir tätowiert habe, hast du ein Problem damit? Und er da so, das ist sympathisch. Und ich so, Volane ist bei meinem Chef gelandet. Und das war der Moment, wo ich dachte, krass, Alter, wie du so im Alltag jetzt einfach gelandet bist bei vielen Menschen. Und ich dachte, Instagram war bei dir so das Ding, wo es dann im positiven Sinne explodiert ist.
Ja, voll. Also da hat ja jede Plattform so seinen eigenen Reiz. Aber bis TikTok kam, hat Instagram sich ja auch nicht so für Videocontent interessiert. Und mein Content funktioniert über Videos sehr viel schöner als über Fotos, weil ich ja oft zeige, wie ich male oder dann darauf eingehe, wie die Leute zu meinen Bildern stehen oder so. Und das funktioniert halt über Videos sehr viel schöner als über Fotos. Und erst mittels TikTok haben ja die anderen Plattformen angefangen, ja, Reels, Shorts und sowas zu integrieren. Und so konnte ich dann auf den anderen Plattformen auch wachsen. Aber ja, Video, also Hochkant-Videos war so mein Game-Changer dann.
Ja, das macht es halt auch nochmal interessant. Man kann halt ein Foto von einem Bild halt irgendwie posten, du siehst dann das Bild, aber wenn du dann siehst, wie das entstanden ist, das macht es halt das Ganze auch nochmal interessanter.
Ja, voll. Also es macht es für die Leute halt auch fühlbarer, ne? Deswegen hatte ich auch recht früh angefangen, meine Arbeiten live zu streamen. Ich glaube so 2016, 17 war ich das erste Mal auf, ich meine damals war es auch Facebook Live. Und dann habe ich es 2017, 18 mal auf Twitch probiert, hatte da aber so immer nur 3 Zuschauer und mal 10, so richtig crazy. Und dann hat mich Lavu angeschrieben und hat gesagt, jo, wir haben dich auf Twitch gesehen, du bist irgendwie lustig und malst. Und ich so, ja, das ist doch Spam.
es wiederholt sich.
Ja, und dann hat die Frau gesagt, nee, ich rufe dich an, ich stehe hier im Büro. Kannst du mir deine Nummer geben? Ich sehr sicher gebe ich dir meine Nummer natürlich. Ich so, nee, glaube ich nicht, dass ich das kann. Und dann hat die mir, was weiß ich nicht, was für Beweise geschickt, bis ich ihr meine Nummer gegeben habe. Dann hat die so WhatsApp-Video-Call gemacht. So, ja, guck mal, da bin ich.
Oh, okay, das ist cute.
Ja, und dann haben die gefragt, ob ich bei denen nicht streamen wollen würde. Das ist halt eigentlich so eine Dating-App gewesen, aber die wollten halt mehr auf Stream gehen. Und ich so, ja gut, klar, warum nicht, ne? Und dann bin ich erstmal von Twitch weg und habe dann da eine Weile gestreamt. Und ich glaube, zu Corona bin ich dann wieder zu Twitch hin. So 2019, 2020, genau. Da bin ich dann wieder rüber.
Aber als du in den Zeitraum rübergekommen bist, hattest du schon eine recht krasse Zuschauerschaft, muss ich sagen, für Twitch-Verhältnisse und für Corona-Pandemie-Verhältnisse, fand ich persönlich. Und die war auch am Wachsen in meiner Wahrnehmung, weil so in meinem Umfeld, Twitch-Umfeld, kannte jeder dich, muss ich ehrlich sagen. So eine Ehrensache, eine Arthur, ein Paco und eine Fee wurde auch auf dich, also Panikfee wurde auch unter anderem auf dich dann auch aufmerksam. Und ich weiß nicht, hast du das Twitch-Ding dann auch weiter durchgezogen oder hast du dann gesagt, boah, bei mir ist es plötzlich in anderen Bereichen im positiven Sinne explodiert, dass ich keine Zeit mehr dafür hatte?
Ich muss sagen, ich finde es total verwirrend, dass du das so siehst. Also ich liebe es, weil das ist immer so ein anderer Blickwinkel. Weil ich hatte immer das Gefühl, auf Twitch fuße ich gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das ist einfach irgendwie, ich krieg die Leute da nicht so richtig. Ne? Ich hatte zwar schon so meine Zuschauerschaft, aber es war, also was nicht wenig Menschen sind, ne? Es waren so 70 bis 100 oder so. Ja. Und natürlich sind es nicht wenig Menschen, aber es hat so krass bei dieser Zahl stagniert, dass ich irgendwann halt gucken musste, okay, wenn ich hier nicht wachsen kann, wo wachse ich dann? Und dann habe ich halt mehr Content gemacht statt Livestreams und so ist es dann halt immer so ein bisschen ins Hintertreffen
geschiftet. Ja, macht auch kann ich nachvollziehen.
Livestream liebe, gell? Ich mache das ultra gerne. Ich liebe diesen direkten Kontakt und wenn dann mal so ein paar lustige Trolle reinkommen, ich mag das total. Ich liebe das.
Ja, das habe ich auch am meisten gefeiert. Also ich saß da immer und habe mir immer einen abgelacht, wenn du nebenbei so am Malen bist. Ach, verpisst sich, du dummer Name. Aber mit so einer angenehmen, schönen Stimme und dann so, ja, ich pinsel weiter.
Ja, und wobei ich nie gemein war. Also da gebe ich mir immer Mühe, nicht unfreundlich zu werden.
Nee, bist du auch nicht. Du nimmst die Leute vom Wording her komplett auseinander, ohne gottlos auf Mutter zu gehen. Und das finde ich einfach bemerkenswert, weil ich bin dann so der Typ Mensch, wenn ein Mensch schlechte Werte vermittelt oder sich blöd benimmt oder Dinge sagt, dann gehe ich direkt auf Mutter einfach. Und du machst das schön so von wegen, ach, ich gebe dir noch eine Chance. Ach, dann nicht. Dann nehme ich dich jetzt so komplett auseinander.
Das finde ich irgendwie schön. Es gibt so drei Arten von Leuten, die verschieden auf Trolle reagieren. Du hast einmal die Leute, die einfach davon getroffen sind. So, die sich das direkt zu Herzen nehmen. Es gibt Leute, die rasten aus und gehen dann auf Mutter. Und dann gibt es diese Leute, die einfach schlagfertig sind. Für die ist das dann so wie so ein kleines Weihnachten. Danke, du gibst mir gerade Content.
Ja, da hat mich Lavu tatsächlich viel geschult, weil du hattest da ja immer irgendwelche bumswilligen 40-Jährigen, die dann halt reinkamen und dann sich dran gestört haben, dass du halt nicht deine Möpse präsentierst oder so. Ne? Und da waren die halt schwierig. Und ja, weiß ich nicht, die kamen dann halt rein, so, die Nutte scheiß ich in den Hals und so. Und das war eine gute Schule. Oh, aber es ist halt sowas, wenn man sich das nicht zu Herzen nimmt. Und da mir von jeher eigentlich ziemlich Wurst war, was Fremde so, weiß ich nicht, hat mich nicht so richtig gejuckt. Deswegen war das eine ganz gute Schule und für künftiges Livestream eigentlich ganz lustig.
Alter, das heißt, man müsste eigentlich alle Männer und Frauen einfach zur Abhärtung einfach in die Lavu-Schule schicken. Sag ich dir ganz ehrlich. Gibt es noch Lavu-Streaming? Das ist jetzt so interessant.
Ich weiß es nicht. Ich war seit 2019 nicht mehr da oder 2020, so in dem Dreh. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Aber ich muss sagen, Lavu-Streaming hat für TikTok-Streaming den Weg gehen mit, weil viele Parallelen bei Lavu-Streaming siehst du bei TikTok mit den Juwelen und so.
Ja, und soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Bei Lavu sind unglaublich viele Leute haben gekündigt und wurden gekündigt, als Lavu verkauft wurde. Und die sind alle zu TikTok, also diese ganzen Talent Agencies und dieser TikTok-Livestream, bla bla bla, das sind alles Leute, die früher bei Lavu gearbeitet haben. Deswegen ist meiner Meinung nach die TikTok-Deutschland-Livestream-Version auch so ultra verkommen.
Ja.
Weil es halt nur darum geht so, hey, schick mir eine Rose, schick mir drei Rosen, oh mein Gott, wir sind im Battle, wir brauchen jetzt drei Rosen, sonst gewinnt der andere das Battle. Das ist so ganz furchtbar.
Das ist ein Mist, Alter.
Das ist richtig. Also TikTok-Livestreaming ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe mal ich kenne ein paar Streaming-Kollegen oder ehemalige Streaming-Kollegen besser gesagt, die auf mehreren Plattformen streamen. Also bist zwar nicht mehr so auf Twitch aktiv, Olana, aber Twitch hat seine Richtlinien sehr gelockert. Damals durftest du nicht auf verschiedenen Plattformen streamen. Mhm. Jetzt darfst du es ohne weiteres, ohne Probleme. Und das Fazit, was ich von allen höre, ist YouTube. Es ist schwierig, aber geht auch klar, wenn dich Günther aus Hagen beleidigt. Weil, ja, die haben halt ihren Google-Account und sind dann halt mit ihrem echten Namen dann halt angemeldet und haben das nicht geändert. Das ist dann Günther oder Maria oder was. Und TikTok ist komplett schwierig. TikTok ist komplett, also du hast, verkommen ist das richtige Wort. Ey, das ist einfach komplett gestört, eine ganz andere Welt. So, ich habe noch nie eine Plattform gesehen und ich kann es nicht anders beschreiben und ich weiß auch nicht, woran es liegt, wo Rechtschreibung nicht vorhanden ist, Grammatik nicht vorhanden ist und vor allem irgendwie keine Awareness und keine Empathie. Man beleidigt halt einfach direkt gottlos und man baut, den Leuten fehlt da irgendwie so dieser Punkt von wegen, hey, das ist ein Mensch da. Den solltest du nicht so beleidigen oder so behandeln. Sei einfach normal. Und das ist bei TikTok ganz schlimm. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Das ärgert mich.
Die fördern das ja auch sehr, meiner Meinung nach. Also nicht, was den Videocontent betrifft. Das sind zwei komplett verschiedene, es sind wie zwei verschiedene Firmen, ne? TikTok Video und TikTok Livestream. Also das darf man gar nicht miteinander vermischen. Und die fördern das ja total, weil gerade das bringt ja Zuschauer. Die Leute haben diesen Wunsch nach Sozialpornografie. Die wollen zusehen, wie jemand beleidigt wird. Die wollen zusehen, wie die Person reagiert. Da, das ist ja, deswegen sind auch diese Battles für die alle so unglaublich wichtig. Oder die Challenges, die sie da machen. Ganz viele Leute, die früher auf LaVou gestreamt haben, sind zu TikTok rübergegangen. Und also da gibt's einen Mann, der stellt immer Leute wirklich richtig bloß, die eine, also ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt sagt, deswegen verzeiht's mir, wenn die eine Behinderung haben oder sowas, ne, halt, es gibt ja Leute, denen ist ihr Handeln aufgrund von einer geistigen Behinderung zum Beispiel nicht ganz bewusst, welche Auswirkungen das hat oder so. Und der zieht die gnadenlos durch den Kakao, der zieht die in der Öffentlichkeit so richtig, das ist ganz, ganz furchtbar. Ich habe schon gesehen, wie Leute für 15 Euro Amazon-Gutschein Kacke gefressen haben. Und der hat parallel dazu einfach Hunderte von Euro durch Geschenke in seinen Livestreams verdient. Oh, nur weil er halt gesagt hat, so, ey, ich mach dich berühmt, du bist in meinem Stream, wir haben 100 Zuschauer, wir haben 2000 Zuschauer, bla bla bla. Also das TikTok fördert das, aber die fördern das, die fordern das, die Leute verdienen da so ihr Geld. Das größte Problem an den TikTok-Livestreams ist in meinen Augen der Zuschauer.
Ja gut, Angebot und Nachfrage, ne? Wenn die Leute ja, das sehen also wollen.
Aber wenn der Zuschauer eine andere moralische Wertstellung mitbringen würde, dann wäre der Streamer gefordert, darauf einzugehen. Das heißt nicht, dass der Streamer ohne Schuld ist oder so, auf gar keinen Fall. Aber für mich trifft da unglaublich viel Schuld den Zuschauer, weil die Plattform würde es auch anders fördern, beziehungsweise anders reglementieren, wenn die Zuschauer nicht so unfassbar geil auf diese Sozialpornografie wären, auf dieses, ich will sehen, wie du leidest, wie du niedergehst, wie du kaputt bist. Das ist bei TikTok-Livestreams ist es unfassbar intensiv. Das habe ich auf keiner Plattform so erlebt wie da. Das war auch ein Grund, warum ich aufgehört habe, da, ich habe früher, ich glaube noch so vor 2 Jahren, habe ich da relativ regelmäßig gestreamt. Aber ich mache das jetzt vielleicht so alle halb Jahr mal, um Hallo zu sagen, weil da halt, ja, weil man halt so seine Zuschauer hat, die irgendwie cool sind und so. Ja.
Das ist irgendwie so dieses Assi-TV-Prinzip. So war die Leute, die wollen das gucken und dann gibt's natürlich auch mehr Content und das wird dann natürlich auch vom Sender oder von der Firma wird das auch noch weiter gefördert und gepusht.
Ja, die verdienen ja Geld daran.
Ja.
Das ist nicht wenig, ne? Wenn du da so ein, du kaufst da ja quasi die Disney-Dollar ein, ne? Die TikTok-Währung und dann verschenkst du die Geschenke. Das ist ja, das splittet sich ja in die Hälfte. Also du gibst 100, kriegst für 50 Geschenke und der Streamer kriegt davon dann 25. TikTok macht da ja nur Gewinn. Am Ende wandeln die das dann noch um in wieder TikTok-Money und davon gibt's dann wieder, also die verdienen sich ja dumm und dämlich daran, dass die Leute das so mitmachen.
Ja, das ist eine Goldgrube für die.
Ja, ist ja auch, also aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das zu 100% verstehen.
Bob, ich habe immer die Schuld, also das war jetzt gerade so eine kleine Horizonterweiterung. Ich komme ja von der Plattform Twitch und ich habe immer mir gedacht, es ist irgendwie, wenn es um die Zuschauerschaft geht, auch irgendwie der Streamer oder die Streamerin irgendwie dafür verantwortlich, was man für ein Klientel sich mal ranholt und ranzieht. Aber aus dem Blickwinkel habe ich es nie betrachtet, dass der Zuschauer auch eine gewisse Schuld, also wenn es um TikTok-Livestreaming geht, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin da so eine gewisse Teilschuld oder schon eine gewisse Schuld mit sich trägt. Und ich rekapituliere das gerade auf mich einfach so in den jungen Jahren. Alter, in den jungen Jahren war ich so ein war ich genau so ein Opfer. So, Entschuldigung, da war ich halt so geil von wegen so, der YouTuber hat Beef mit dem, wer gewinnt den Beef? Und ich merke das so gerade so in meiner Jugend, so mit 18, 19, hast du jeden Scheiß verfolgt und wolltest einfach nur, dass der eine einfach komplett auseinandergenommen wird. Ja, sehe ich. Krass, das ist gerade dieser Gänsehautmoment gerade bei mir gewesen.
Ja, das hat man natürlich in verschiedenen Stufen, ne? Wenn es bei dir jetzt darum geht, ein YouTube-Beef zu, ich bin zum Beispiel auch jemand, bis zu einem gewissen Maß liebe ich YouTube-Beef, weil ich das auf eine, ja, weiß ich nicht, auf so eine sozialkritische Art und Weise ganz, ganz interessant finde, wie Leute so dann miteinander umgehen, ne? Was so die Kausalitätskette ist und sowas. Aber das geht nur bis zu einem bestimmten Maß. Und dann sage ich, nee, das hier ist es zu viel. Ab dem Moment ist es moralisch einfach nicht mehr vertretbar, dazu zu schauen. Weil je weniger Menschen zuschauen, umso weniger werden die es live machen. Oder halt in Videoform und sowas. Und das ist ja ganz, ganz normal. Das enthebt den Streamer, den YouTuber oder sonst irgendwas nicht von der Verantwortung. Aber du bist auch mit Schuld, wenn du es dir lange anguckst. Also wenn du guckst und du denkst, fuck, was ist denn da los? Dann ist das was ganz anderes, dann ist das so ein Unfallmoment. Aber wenn du sagst, so, oh, da war aber letztens, fuck, da war aber ganz schön was los, mal gucken, was der macht, dann fängt das Problem an.
Ja.
Weil der wird es ja dann wiederholen, ne? Wenn er merkt, so, oh, dafür hatte ich wirklich so viele Zuschauer, dann esse ich aber noch mal ein bisschen Kot.
Ja, das ist irgendwie auch so, ich glaube, so ein bisschen so dieses Drachenlord-Prinzip. Es wurde ja immer weiter gepusht, der hat dann seine Reichweite gekriegt, obwohl das alles überhaupt nicht mehr in Ordnung war. Ja. Das hat ihn ja auch irgendwie bis auf die Straße getrieben, sag ich mal. Haus verloren, alles und sowas. Aber die Leute, die fanden das geil. Und das über Jahre haben die es richtig zelebriert. Da sind Leute da zu seinem Haus hingefahren, haben da randaliert und was weiß ich was. Aber der hat da trotzdem doch irgendwie so seine Zuschauer gehabt, die ihn da unterstützt und gepusht haben. Deswegen, das wurde dann auch bis zum wirklich harten Grad dann auf die Spitze getrieben. Und das hast du dann bei solchen Sachen auch immer.
Bei dem Punkt, bei dem Thema, habe ich da den Cut gemacht, als ich ein Video bei YouTube damals vorgeschlagen bekommen habe auf der Startseite und ich dachte mir, ach du heilige Scheiße, wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Volano, du musst dir vorstellen, es gab jährlich eine Wanderung zu seinem Haus.
Ja.
Ja?
Ja, eine Riesenwanderung, wo wirklich nicht...
Das ist doch krank, oder? Da krank
das, genau.
Das war ein kleines genau, Dorf, der seine Adresse gelegt und das ganze Dorf hat ihn gehasst, weil diese Leute da ständig dahin gekommen sind.
Nachvollziehbar aus Sicht des
Dorfes. Ja, und die haben dann jährlich kam sogar in den Nachrichten und es gab sogar eine TV-Serie, die das Ganze auch in eine TV-Serie mit Christian Tramitz, wo es um zwei Polizisten geht, die halt so Fälle aufdecken und Fälle bearbeiten, wo es auch um diese Thematik unter anderem auch ging. Und da siehst du ganz viele Anspielungen auf diese Drachenlord-Thematik. Und da waren wirklich Wanderungen und es gibt diese Videos nicht mehr. Aber es gab Videos, wo YouTuber dabei waren bei diesen Wanderungen. Da waren Tausende von Menschen am Start, die da zu seinem Haus gewandert sind. Ja. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem in der Gesellschaft. Und das unterschreibt sich mit deiner Aussage vorhin perfekt gerade so von wegen, ey, da ist die Schuld auch beim Zuschauer vorhanden. Und natürlich auch bei den Leuten, die das produzieren. Aber der Zuschauer muss da selber den Cut setzen und sagen, okay, that's enough. Was geht mit mir?
Da kommt es halt wirklich drauf an, wo sitzen so die moralischen Grenzen? Auch so wie dieses Thema hier. Ich fand das früher, vor ein paar Jahren, fand ich das auch irgendwie witzig und interessant. Und dann hat sich das aber irgendwann weiter hochgeschaukelt. So, Leute, das ist nicht in Ordnung. So, das gibt dann so ein paar Memes da draußen sowas. Aber die Leute fahren da hin, die schmeißen da Steine durchs Fenster, terrorisieren den und sowas. Das ist irgendwas läuft da bei dem sowieso nicht ganz richtig und er weiß selber nicht, wann er damit aufhören soll und sich darauf zurückziehen soll, dann denkst du irgendwann auch so, ey, ist doch mal gut jetzt. Weil die treiben das immer weiter und das hast du dann bei solchen Streams und sowas, es wird halt immer weiter gepusht, weil immer Leute da sind, die wollen, dass es weitergeht.
Ja, und schlimm ist ja so eine Kausalitätskette, die dann tatsächlich entsteht, weil je öfter du damit konfrontiert wirst und je mehr du merkst, das ist für andere normal, umso normaler wird das für dich, ne? Du wirst einfach unglaublich desensibilisiert. Und das ist das, was bei TikTok-Livestreams meiner Meinung nach so ist. Weil du siehst das, du swipest, denkst, hey, was ist da los? Du siehst das, okay, los ist die Kacke, los. Weißt du, ich meine, so rutschst du da ja rein. Das bedeutet nicht, dass ich da moralisch erhaben bin. Wie gesagt, ich gucke auch meine YouTube-Beefs und denk mir, okay, ciao, da bin ich aber raus, ne? Man muss da aber so ein bisschen, reflektierter dran gehen, dass ich kann das auch nicht nachempfinden oder sowas, aber ich kann das auch ein Stück weit Oder ich sehe das Problem, dass wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist und du sitzt zu Hause und du hast so sämtliche Formen von Entertainment für dich abgegrast und hast halt keine andere oder siehst für dich keine andere Möglichkeit, dann ist das einfach das Extrem, was du an Gucken erreicht hast. Und dann bist du natürlich noch viel schneller da drin und noch viel weniger willens zu überlegen, was habe ich mir denn gerade angeschaut? Weil dieses, was habe ich mir denn gerade angeschaut, TikTok oder allgemein die Videoplattformen heute lassen einem ja wenig Raum, das zu überlegen, weil was habe ich mir denn gerade angeschaut, wird ja ersetzt vom nächsten Video. Also, ne, das ist, ja, ist ganz schwierig. Also ist aber, ist es genauso, ist es ja gülden, weil es ganz vielen Leuten die Möglichkeit gibt, zu zeigen, was sie tun, was sie können, was sie erreichen wollen und sowas. Ist, wie alles kannst du es positiv und negativ nutzen.
Aber da machst du ja gerade die richtigen Schritte schon seit mehreren Jahren, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten. Und das finde ich ja umso beeindruckender. Und dass dieser Content, den du machst, auch anschlägt und die Leute auch abholt und auch eine Awareness schafft. Für die, die sich denken, okay, jetzt weiß ich, dass Volane eine unglaublich tolle Künstlerin ist und auch eine Begnadete, die auch Tumblr, den Tumblr-Nachrichten und Mails einfach ignoriert. macht Volane auch, wie ihr mitbekommen habt, auf TikTok halt diversen Content, aber eine nicht nur ihre, wo nicht nur ihre Kunst beleuchtet wird, sondern wo sie auch auf Kommentare reagiert. Und wie sie auf Kommentare reagiert, ist super gut. Anders kann ich sie beschreiben. Jetzt fragt ihr euch, was für Kommentare, Roy? So Kommentare von toxischen Scheiß-Drecksmänner, die einfach so richtig gottlose Scheiße schreiben, wie zeig Wurstfach oder zeig Pissschlitz und was auch immer. Grüße gehen raus an Enervision an der Stelle. Entschuldigung, die Strikes.
Zwei Strikes in einem Satz, Alter.
Ist ein Partner von uns, der den Content auf anderen Plattformen verbreitet für so eine Hörerschaft von 30 bis 60 plus. Und wenn die dann sowas hören, nur dass du es verstehst. Auch alles gut passt. Die
uns wurde gesagt, ein bisschen fluchen dürfen wir, das macht uns authentisch.
Okay. Ja, deshalb ich reiz das nicht aus.
Du sollst es ausreizen, die Kacke hat es schon rausgerissen. Auf jeden Fall, solche Kommentare konfrontiert Volane und das in einer das ganz unglaublich schönen Art und Weise und anders kann ich es wirklich nicht beschreiben und du machst das unglaublich gut. Meine Frage an der Stelle, wie bist du drauf gekommen, dass du darauf reagierst? Hat dich irgendein Kommentar so richtig getriggert oder hast du irgendwann gesagt, boah, es geht nicht mehr so weiter, dass die Leute so eine Kacke unter meine Kunst einfach setzen?
Nee, also es ist gar nicht so der defensive Part oder sowas, den du da beschreibst. Mich triggert das auch nicht wirklich. Mhm. Mir ist eher bewusst geworden, wie häufig diese Kommentare sind. Und das ist ja nicht bei mir, ich bin ja kein Einzelfall. Das ist ja überall so, völlig egal, wer was postet. Ich bin jetzt der Meinung, dass Frauen es da wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger haben, ja, weil du schnell körperlich reduziert wirst oder so. Ne? Das ist, glaube ich, oder habe ich zumindest das Gefühl, ist so, aber ich war jetzt auch noch nie als Mann im Internet unterwegs. Ne? Ich kann es immer nur vergleichen zwischen mir und meinem Mann. Wenn der eine gemalte Vulva postet, dann ist das, du Feminist, du, das ist aber toll. Hier hast du aber, meine Güte, du Macher.
Ne? Mashallah, genau. So ein Kerl.
Und wenn ich eine Vulva male, dann ist das so ein, du bist schon ganz schön fixiert oder frustriert, wahrscheinlich trocken, frigide, dumm, fixiert. Das ist dann so, ne, so ist der Unterschied. Ja. Aber es gibt auch natürlich auch Leute, die das empowern, was ich mache. Aber naja, mir ist einfach nur aufgefallen, dass das in einer unglaublichen Intensität stattfindet. Und ich kannte das ja schon aus den Livestreams und wusste, dass es mir weder Schmerzen bereitet, noch viel Zeit nimmt, wenn ich auf sowas reagiere. Also weil die meisten sagen ja immer, warum nimmst du dir so viel Zeit dafür? Aber es ist halt legit eine Minute, die ich dann nehme. Ich lese den Kommentar und wenn ich gerade Zeit habe, was dazu zu sagen, mache ich die Kamera an, sag kurz was und dann bin ich wieder weg. Also es ist eine Minute Zeit, die ich mir nehme. Und die Zuschauerschaft hat da sehr positiv drauf reagiert, weil ganz viele Leute das Gefühl hatten, es bestärkt sie darin, sich das nicht mehr so gefallen lassen zu müssen. Oder das auch, ich hasse das immer, wenn Leute sagen, ignorier es doch einfach, ne? Steh drüber. Als ob Schweigen einen jemals stärker gemacht hätte, als ob das gleichbedeutend damit ist, dass du der Klügere bist, nur weil du das Maul hältst. Du hast vielleicht gerade einfach nicht die Kapazitäten zu reagieren. Du hast vielleicht gerade einfach nicht den den Mut, die Standkraft oder sonst irgendwas, dich für dich gerade zu machen. Und dann ist es das Klügere, nichts zu sagen. Aber wenn du es hast, du dann sag was, dann geh raus, dann ignorier es nicht, weil durch Ignoranz hat sich noch nichts verändert, nie.
Ich glaube, das Beste, was du da wirklich machen kannst, ist, wenn du wirklich schlagfertig bist, du kannst solche Leute damit halt unglaublich entwaffnen.
Voll. Ich hatte in Streams, Leute, die waren wirklich, also die haben mich gehasst auf den Tod. Die kamen teilweise wochenlang täglich da rein und mit manchen bin ich dann quasi so streammäßig voll befreundet gewesen. Ne? Das waren dann so Trolle, die dann halt gerne kamen und dann war es so ein kurzer Schlagabtausch. Dann war es so, naja, ich hab dich gern, ciao, okay, ciao. Also warum nicht? Weiß ich nicht, die eine hat gestern zum Beispiel geschrieben, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen und sie findet das total unsinnig, was ich da mache, weil ich bei jetzt zum Beispiel misogynen Männern oder so gar nichts bewirken würde. Aber ich weiß gar nicht, was die Leute erwarten. Es ist natürlich nicht das einzelne Video, das irgendwas bewirkt. Es ist nicht die einzelne Stimme, die irgendwas umwirft. Aber es ist doch die Entwicklung dahin. Und es wird niemand unter einem Video schreiben, der den Kommentar hinterlassen hat, jetzt hast du mich aber zum Umdenken gebracht. Vielen Dank, Volane. Hab ein tolles Abendbrot. Tschüss. Ne, das wird keiner machen, sondern Umdenken ist ein Prozess. Das findet zu Hause statt. Das machst du für dich. Das machst du nicht öffentlich. Das ist was, das ist eine Entwicklung, die du durchmachst. Und wenn ich nur so ein bisschen dazu beitrage, dann ist es doch schon super, weil dann ist das bisschen vielleicht genau das bisschen, was gefehlt hat oder das bisschen, was das vorangetrieben hat oder das bisschen, das den Grundstein gelegt hat. Und wenn da jeder sein Verhalten so ein bisschen offensiver für sich selbst und für andere gestaltet, dann ist es doch super. Dann ist es doch toll. Dann ist es doch was Positives. Und warum sollte ich nicht negative Kommentare nehmen und was Schönes damit machen? Ist doch toll.
Finde ich super.
Also ich kann dir definitiv sagen, dass du definitiv mehrere Menschen zum Umdenken bewegt hast. Wenn es nur auch nur 100 Leute sind, hast du es geschafft, 100 Leute zu überzeugen, was an ihrem Weltbild zu ändern. Und die Videos und die Kommentare sprechen für sich. Und ich finde das super, dass du das machst. Meine Schwester feiert es auch. Ja, ich feiere es ja. Und meine Arbeit sowieso. Die sind alle Volano-Ultras.
Das Schöne ist ja, du hast ja, bei sowas kannst du ja mehrere positive Effekte haben. Erstmal, dass diese Person, die solche Kommentare dann schreibt, so, okay, vielleicht war das doch nicht so gut. Er hat schon recht und sowas. Dann kannst du natürlich auch andere Leute, die normalerweise sowas schreiben würden, dann abschrecken, wenn sie sowas sehen. So, oh, die hat Feuer, da halte ich mich fern von. Und es kann natürlich dann auch der Unterhaltungsfaktor für die Leute, die das dann sehen und denken so, ja, cool, you go. Und das ist vielleicht andere Leute ermutigt, dann auch mal was sich zu wehren, was dagegen zu sagen und sich das nicht alles gefallen zu lassen. Also da gibt es, würde ich sagen, mehrere positive Aspekte dran.
Ja, also ich mag das so und deswegen mache ich das ja.
Ich feiere sowas.
Ich feiere das sehr, sehr gut. Also deshalb, als es mit den Videos da angefangen hat, dass die auch in die Timeline von so vielen Menschen in meinem Umfeld gelandet sind, merkte ich so von wegen, yo, du hast Impact und das ist schön. Das ist wirklich schön. Bitte. So, wir wissen jetzt von deiner Tumblr-Karriere Bescheid. Wir wissen von deiner LaVou-Schule, das nehme ich mit. Das ist so gut.
Das hat ja einen Verlauf genommen, mit dem hätte ich am Anfang nicht gerechnet.
Egal. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, okay, was sind so deine...
Soll das Bewerbungsgespräch kommt schon wieder.
Komm. Ja, das Bewerbungsgespräch kommt eigentlich, aber ich denke mir dann wiederum, das macht gar keinen Sinn, weil so wie Volane mit den Anfragen und mit ihrer Karriere umgegangen ist, ist ja insane geil einfach. So von wegen, Tumblr meldet sich und sagt, ey, lass mal was machen. Papierkorb. Erstmal weg damit. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, so damit so mein letzter Stand der Dinge ist halt, dass du natürlich deine Kunst weiter durchziehst und auch vermarktest und dich immer wieder weiterentwickelst und auch über dich hinaus wächst. Jedes Kunstwerk ist irgendwie kranker als das andere im positiven Sinne. Okay. Also wow einfach, weil das letzte Bild, was ich noch mitverfolgt habe, was du gemalt hast, war damals das für einen Streamer. Das war, glaube ich, die Uhr, die um ein Fußgelenk, glaube ich, gesetzt war. Gott, irgendwie.
Stimmt, wow, das habe ich schon vergessen.
Ja. Yeah.
Das war eine der letzten Auftragsarbeiten, die ich angenommen habe, das stimmt.
Richtig, und da war ich noch im Stream dabei und habe dich auch geradet, da habe ich auch den Progress mitverfolgt, das war insane. Und daraufhin hast du dann halt auch einen Online-Shop eröffnet, Budwitch. Da habe ich unter anderem was von Paco mal geholt oder was von Arthurs Merch geholt. Und was sind jetzt so die nächsten Steps so in den nächsten Monaten oder Jahren, was du so vorhast, so karrieretechnisch? Weil der Shop ist insane. Der hat echt coolen Stuff und hat auch coole Collabs mit vielen Streamern und Streamerinnen gehabt. Wird da mehr dahingehend kommen? Oder sagst du selber, nee, ich will mich da mehr jetzt davon distanzieren und ich will einfach mein Ding machen?
Also tatsächlich haben wir, Budwig hieß das, das haben wir in den Boden gestampft. Zu Anfang des Jahres innerhalb von so 2 Wochen haben wir alles rausgeworfen, was da war und komplett rebranded und neu aufgemacht als Bikanti. Ich konnte mich mit vielen Sachen, die da waren, nicht so vereinbaren, weil die über meinen Kopf hinweg entschieden wurden. Und dann habe ich das, weil ich es halt nicht mag, habe ich das einfach alles beendet, habe gesagt, tschüss, raus. Und da haben wir ganz viel an auch Behindertenhilfswerke und sowas, an Frauenhäuser haben wir gespendet, an Seniorenheime und so, haben wir ganz viele Sachen einfach gespendet und gesagt, viel Spaß damit und haben Bikanti neu aufgemacht. Und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Also ich liebe das, gerade bei Bikanti jetzt mache ich ganz viel mit meinen Illustrationen. Das sind so niedliche kleine Männchen, die ich male und so. Also findet jetzt auch nicht jeder niedlich, aber ich schon. Und damit mache ich damit viel Kooperation mit Streamern. Weiß ich nicht, ob es da noch welche geben wird. Im Moment ist mir das, glaube ich, an Arbeitsaufwand zu viel. Ich könnte das nicht stemmen, weil das immer sehr viel, es ist sehr viel Logistik und sehr viel hin und her geschrieben. Die Kommunikation ist ultra aufwendig bei so Kooperationen, wenn man Produkte von jemandem aufnimmt oder so. Deswegen steht das erstmal nicht an. Aber was ich mir so für Volane an sich wünsche, also so für meine Malerei, ich wäre gern öfter in Zeitungen, das finde ich gut. Ich war letztes Jahr mal im Spiegel, das hat echt Spaß gemacht, das finde ich cool.
Ja, den Spiegelbeitrag habe ich gesehen, der war insane, war gut.
Das würde ich noch ein paar Mal nehmen, also falls ihr da irgendwie welche an der Hand habt, die einen Artikel über mich machen wollen, here I am.
Ich frag falls mal, hier jemand zuhört. Meldet euch.
Wir können Anna Vision fragen. Können wir mal Wich anfragen? Ich hau mal Kevin an. Die haben auch ein eigenes Studio und den ganzen Tött. Ja, ich hau die mal an.
Anna Vision hört sowieso zu. Die müssen.
Los, ladet Volane ein. So, da habt ihr wieder Kultur. Guck mal, wir decken nochmal Kultur ab. So.
Siehst du dich dann auch so mit, keine Ahnung, so mit Mitte 70 dann auch noch so in deinem Studio stehen und Bilder malen?
Aber was soll ich sonst machen, ne? Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf. Aber ansonsten habe ich jetzt, ich hatte noch nie irgendwie Plan Bs oder was ist wenn oder was planst du dann? Da gucken wir einfach bis nächste Woche und dann gucken wir bis nächste Woche und dann gucken wir bis die Woche drauf und dann passt das schon. Also diese und nächste Woche will ich auf jeden Fall noch malen. Und da ich das ja jetzt auch schon seit bald, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, so 38 Jahre mache, ich weiß nicht, wann ich Kacke an die Wand geschmiert habe. Ich denke mal, das werde ich auch noch 38 Jahre machen.
Ich meine, wenn man mit sowas anfängt, man probiert sich immer so ein bisschen aus, aber wann hast du so gemerkt, dass du jetzt gerade so einen gewissen Stil für dich entwickelst, wo du merkst, okay, das ist jetzt, das bin ich, was ich da gerade mal als Ohne hat.
Oh, das ist ja nichts, was man, das ist auch eine Frage, die ich oft bekomme, ne? Wie finde ich meinen Stil? Aber das ist ja nichts, was du suchen könntest. Das entwickelt sich. Du malst und dann entdeckst du neue Blickwinkel, neue Herangehensweisen, Themen, die dich interessieren. Und dann reifst du ja sowohl als Mensch als auch deine handwerklichen Fähigkeiten, die entwickeln sich. Ja, du bist ja nicht schlechter, ne? Du kannst ja machen, was du möchtest. Du kannst unmöglich schlechter werden als gestern. Dementsprechend kannst du ja nur vorankommen. Und so hat sich auch mein Stil einfach entwickelt. Das wird sich auch bestimmt noch weiter in irgendeine Richtung entwickeln, aber die kenne ich ja nicht. Also wir haben ja noch nicht nächste Woche.
So bleibt es aber auch interessant.
Ja, ich wollte schon sagen, das macht dich ja auch einzigartig als Person, als auch als Künstlerin. Und das solltest du definitiv beibehalten, finde ich geil.
Danke.
Ich glaube, davon sollte ich mir auch mal so eine Scheibe abschneiden. Einfach mal nur bis nächste Woche denken, statt einfach den ganzen Monat durchzuplanen und zu organisieren. Ich glaube, damit lebst du dich auch leichter.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer so eine Typfrage. dass meine Schwester, meine Große zum Beispiel, die hat sogar ihre Schwangerschaften mit Excel-Tabellen geplant. Die könnte das gar nicht anders, die wäre unglücklich.
Wir gehen in komplett andere Richtung hier.
Was? Wie kann man eine Schwangerschaft mit Excel-Tabellen planen?
Wann sie ihre Doktorarbeit schreibt und wann sie in welchem, also sie hat dann gesagt, ja, okay, wir werden jetzt schwanger und wenn ich dann das mache, dann mache ich dann das und dann mache ich dann das und dann mache ich dann das. Und dann hatte sie halt so einen Plan und die arbeitet ihre Pläne aber auch so ab. Das klappt für sie hervorragend. Krass, Macherin. Weil sie halt der Mensch dazu ist. Und so hat ja jeder so seine Herangehensweise an Dinge. Ich bin halt jemand, ich mache das, solange ich das machen möchte. Und wenn ich es nicht mehr machen möchte, mache ich was anderes.
Geil. Ich habe gerade so ein bisschen Kopfkino, weil meine Schwester ist auch in dem Bereich so unterwegs. Meine Schwester, muss dir vorstellen, Janis Unvolade, die hat so eine durchgeknallte Tradition. Das ist bei Ärzten irgendwie so ein Ding. Und zwar gibt es so einen Planer, den man sich einmal im Jahr holt, ist ja logisch, fürs nächste Jahr.
So ein schönes kleines Heftchen mit Kalender drin?
Ja, mit Kalender drin. Ja, und die machen da immer so ein großes Ding draus, weil die packen da Sticker rein, die packen sich da so die Post-its rein und was auch immer.
Zumindest doppelt so dick als vorher.
Ja, richtig. Und ich denke mir, und du erzählst das gerade mit deiner großen Schwester und ich denke mir so, ja, ich glaube, meine Schwester wird genauso.
Ja, aber deine große Schwester, die zelebriert ja auch eher den Tag Klein. Als die Zukunft. Und es ist doch ja, voll schön, wenn du aufschreibst absolut. Und du hörst, was du gemacht hast und du würdigst so den Moment nochmal mit einer Notiz oder einem Foto oder einem Schleifchen genau oder einem Sticker. Und das ist doch, ich finde das eine total schöne Art und Weise, für sich selbst nochmal festzustellen, was war denn heute geil? Oder was war nicht so geil? Wo war ich klug und so?
Also ja. Genau das, sie schreibt sogar da, sie hat sogar da reingeschrieben, wann sie ihre Bachelor geschrieben hat und ab und zu mal holt sie ihre alten Pläne raus und guckt so, ach, das war an dem Tag, wie schön war das denn? Ah, dann war das und das.
Also cool.
Mega, ja. So im Nachgang betrachtet, mega, aber am Anfang war ich so erst so, okay, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und sie so, nee, damit kann ich mein, das ist mein gesamtes Leben, damit organisiere ich mein gesamtes Leben, weil Medizinstudien ist nicht easy und was auch immer. Ja. Das hat sich halt bewährt. So. Und mich hat es am Anfang sehr abgeschreckt, weil so die kleinere Schwester, voll das Organizer-Kind jetzt auf einmal, aber jetzt kann ich es mir nicht mal ohne vorstellen und ich fand das jetzt mit der Schwangerschaft gerade so lustig, weil ich mir so dachte, ja, das wird definitiv in diese gleiche Richtung gehen, keine Frage.
Ja, das ist also meine Großschwester, die ist halt sehr strukturiert, ne? Und dann wäre für die, meine Lebensweise wäre für die der absolute Horror,
wie ja, bei
für
mir viele auch.
Andere auch.
Ja, meine Schwester hat mal eine Zeit lang gefragt, wie lebst du? Und ich so, keine Ahnung, ich find's aber geil. Weil so bestes Beispiel, meine Schwester räumt so zweimal in der Woche ihre Wohnung auf mit allem drum und dran und ich so, boah, Ende des Monats vielleicht.
Ich hab's einmal die Woche.
Aber Toilette wird immer grundsätzlich regelmäßig sauber gemacht. So ein Ding ist das. Aber ich lebe alleine und deshalb denke ich mir so, ey, der Staub stört mich nicht. All good.
Ja, ich habe 4 Kinder. Ich denke über Staub nicht nach. Das passt super unordentlich. Bei uns ist es okay. Solange es dreckig ist, ist alles gut.
Ja, danke. Danke. Aber wir haben jetzt gerade kurz, wir wissen ja, dass du sehr für deine Kunst lebst und sehr viele Online-Shops hast und sehr, 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 sehr spontan durchs Leben schreitest, was ich unglaublich krass feiere. Aber bleibt da noch Zeit für deine Freizeit oder hast du diesen genialen Punkt erreicht, dass du sagst, ey, meine Freizeit ist meine Arbeit und ich liebe alles daran?
Das ist super schwierig. Ich hatte nur eine sehr kurze Phase meines Lebens, in dem ich nach diesem Arbeit- und Freizeitmodell gelebt habe. Ne? Mein Alltag funktioniert ganz anders. Also ich gestalte meinen Zeitplan sehr bedarfsorientiert. Also wenn das zu tun ist, dann mache ich das jetzt. Und wenn ich dann eine Viertelstunde draußen sitzen will, sitze ich eine Viertelstunde draußen. Wenn ich morgen früh nicht arbeiten möchte, dann arbeite ich morgen früh nicht, aber dann muss ich es halt morgen Abend machen. So habe ich natürlich die Freiheit, mir das zu gestalten. Jetzt ist mein großer Vorteil wahrscheinlich auch, dass ich nicht so dieses Konzept von Hobbys habe oder so. Dass ich, ich weiß nicht, ich habe nicht das Bedürfnis irgendwie, oh, ich muss heute Abend aber noch ins Gym. Sowas habe ich nicht, ne? Das gibt mir nichts. Ich hasse eher so Termindruck. Ich finde es ganz furchtbar, wenn ich weiß, ich muss zweimal die Woche da und da hin. Ne? Das ist für mich ein Graus. Das ist wirklich, das setzt mich unter Druck. Deswegen habe ich es da wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil ich halt, wie gesagt, dieses Freizeit- und Arbeit-Konzept gar nicht habe. Auch familiär gesehen ginge das gar nicht so, dass ich so ultra strikte Arbeitszeiten habe, weil wenn einer meiner Familienmitglieder irgendetwas braucht, wie Kinder oder sowas, dann haben die natürlich Vorrang. Ne? Dann ist mir ziemlich Bums, was hier passiert, dann muss ich mich darum kümmern und hole die Arbeit dann dementsprechend nach.
Das ist
krass.
Ich habe noch mal so einen richtig krassen Satz zusammen. Krass.
Ja, ist so. Ja, einfach mal so anderen Blickwinkel auf den Alltag und aufs Leben einfach zu hören und zu sehen, finde ich einfach mega geil, Jannis. Ich mag meine Hobbys, aber ich setze mich bei meinen Hobbys, weiß ja selber, Jannis, nicht unter Druck, sondern ich mach's halt einfach. Aber das ist ja dieses Thema, was wir schon mal hatten, dass ich nicht diese Awareness habe, so von wegen, wie es für die andere Person ist, mit Terminen und Druck umzugehen, ja. Weil für mich ist vieles so, ja, mache ich einfach, YOLO, so Swag, was auch immer. Und für viele ist es dann halt eine Last und es ist super nervig oder nicht seins einfach.
Also bei mir ist es auch so, es gibt bei mir verschiedene Arten von Terminen. So, ich habe meine Routine, meine Struktur, die ich brauche bis zum gewissen Punkt. Sowas wie an den und den Tagen gehe ich trainieren, an den und den Tagen gehe ich normalerweise einkaufen und wenn dann irgendwas dazwischen kommt oder diese Routine ein bisschen durcheinander schmeißt, dann baut sich bei mir so ein gewisser Stress auf. Ich glaube auch, wenn ich zu viel selber über meine Zeit bestimmen könnte, so, ich glaube, dann würde ich relativ schnell irgendwo versacken. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich halt so ein Jahr nicht arbeiten konnte und hatte dann halt viel Zeit für mich, konnte mir meinen Tag so gestalten, habe versucht, irgendwie ein bisschen Struktur zu kriegen. Ich habe das eine ganze Zeit lang echt absolut nicht hingekriegt, meine Zeit so für mich einzuteilen und habe dann einfach halt gar nichts gemacht.
Boah, das ist krass. Ja, aber da ist
ja auch nichts Verwerfliches
ja.
dran. Ne?
Ja, aber das ist dann halt so diese Art von Lifestyle, die funktioniert für mich nicht. Ich brauche nur eine gewisse Routine und eine gewisse Freiheit. Das funktioniert für mich. Ich brauche so ein gutes Mittelmaß.
Aber gut ab. Also du bist einfach hobbylos, Volane.
Ja.
Finde ich gut. Aber wir nähern uns tatsächlich, du wirst es nicht glauben, wir haben schon fast eine Stunde gelabert.
Ja.
Ja, das geht bei uns immer sehr, sehr schnell. Und deshalb überreiche ich Jannis das Wort.
Ja. Kommentare werden wir in der nächsten Folge wieder richtig vorlesen. Aber ich will uns trotzdem eins nicht wegnehmen und das ist unsere Enervision-Bewertung. Die war nämlich richtig fix. Ich habe das gestern Abend hochgeladen und heute Mittag haben wir schon unsere Bewertung von der Redaktion gekriegt. Und dann kann Roy uns noch ein paar Good News rüberhauen. Und dann kann ich in der Zeit schon mal zwei Songs überlegen. Die Playlist ist nämlich auf dem Weg.
Ich nehme kurz mein Handy und suche raus, wie das heißt, weil das kann ist ich gut. nicht.
So, dafür haben wir diese Überbrückung jetzt. Die letzte Folge, da waren Roy und ich mal wieder nur zu zweit und das wurde reviewed von Benedikt. Hallo Benedikt.
Hallo Benne.
Was hält er denn für gelungen? Das Intro ist, wie immer, cool und sorgt für einen gelungenen Einstieg in die Podcast-Folge. Roy, ich guck gerade nicht zu dir rüber, aber ich weiß, dass du den Kopf schüttelst. Hör auf damit. Mir persönlich gefällt es auch gut, dass ihr immer erst über eure persönlichen Leben redet, bevor sich die Folge thematisch mit aktuellen Geschehnissen aus Deutschland und der Welt befasst. Der Rückblick auf eure Woche ist auch hier gelungen. Finde ich auch schon. Wir haben da eine gute Struktur reingekriegt, finde ich. Eure Moderation ist, wie gewohnt, freundlich, sprachlich sauber und vollkommen verständlich geführt. Eure Stimmfarben passen wunderbar zueinander, was das Zuhören noch angenehmer macht. Unsere Stimmfarben passen zueinander?
Lies weiter vor, danke Benne.
Okay. Der ausführliche und zum Teil auch emotionale Rückblick auf das Leben und die Karriere des Deutschrapper Chatter, ich habe gerade echt Hänger gehabt, ist schön geworden. Das ist geht in deine Richtung, Roy. Auch das Videospiel Eastward wird gut und detailliert vorgestellt, ohne jedoch schon zu viel vom Inhalt vorwegzunehmen. Sehr gut. Die Rubrik Good News beinhaltet in der Tat gute und hoffnungsmachende Themen. Schön, dass ihr zum Schluss wieder auf die Kommentare eurer Community eingeht. Das ist gerade bei Podcasts wichtig, weil es eine gewisse Nähe zu den Hörern schafft. Das solltet ihr auf jeden Fall beibehalten. Das werden wir auch. Solange es Kommentare gibt, lesen wir sie vor. Und zu guter Letzt, ich werde euren Hilferuf an Lisa weitergeben.
Der Hilferuf ist, Volane, da, du fühlst das. Ich habe übelste Probleme mit meinem Mikrofon. Ich komme mit dieser Kacke nicht klar. Und die Leute von Enervision, die machen nichts anderes außer TV-Produktion, Videoproduktion und geben auch Feedback für Leute, die ihren Content auf der Plattform hochladen. Und es sind halt immer wieder unterschiedliche Leute, die das bewerten und dann auch Feedback geben, woran wir arbeiten können und woran wir improven können. Und da war eine Lisa dabei, die meinte, hey, wenn ihr Mikrofonprobleme habt, meldet euch. Und ich war der Erste, der geschrien hat, ja, Lisa, hilf mir. Mann, ich habe mir ein 200-Euro-Mikrofon und das hört sich kacke an.
Ich habe ein 50-Euro-USB-Mikrofon und einen quietschenden Mikrofonarm.
Siehst du, und ich habe heute alle Mikrofone angesteckt, die ich hatte.
Deshalb, ich habe dich so gefühlt einfach an der Stelle. Ich habe dich komplett gefühlt
Das haben die Leute hier nicht mitgekriegt. Wir hatten natürlich auch diesmal hatten wir wieder technische Probleme, bevor der Podcast losging. Es geht nicht ohne.
Ja, ist halt wirklich so.
So, weiter im Text hier. Was können wir denn in der Zukunft noch besser machen? Innerlich habe ich hier nichts zu meckern. Weiter so. Anmerkung vom Technikteam, wie gewohnt, ein technisch gut gemachter Podcast. Die Podcast-Folge zeichnet sich durch saubere Sprecheraufnahmen und eine passende Tonabmischung aus. Mein persönlicher Gesamteindruck. Eine abermals coole Podcast-Folge mit interessanten und aktuellen Themen. Man hört euch einfach gerne zu. Für diese tolle Arbeit gibt es einen ganz klaren Tipp der Woche von mir.
Oha!
Startseite!
Ich fühle mich geehrt. Gisela mit 50 wird uns sehen.
Ich muss mal, das habe ich mir auch schon auf den Zettel geschrieben. Ich will mal unser Cover ein bisschen überarbeiten.
Ja, sehe ich. Ich schicke dir mal ein paar Fotos von damals. Die könnten wir vielleicht einfach mit Digga was einfach belegen.
Ja, von damals. Wir müssen, vielleicht machen wir was Neues.
Was Neues, überbewertet.
Lass mich einfach mal machen. Ich habe das sonst vorher auch hingekriegt. Ein bisschen Kreativität habe ich im Kopf.
Jetzt statt einer Backstein-Hintergrundwand
eine Backpfeife, Roy. Hör auf jetzt. So, Roy, du hältst jetzt die Klappe und du gibst uns jetzt die Good News. So, jetzt hier einmal kurz Jingle.
Die Digger was Good News.
Ja, Roy, bitte. Erzähl uns was Schönes.
Ja, die Digger was Good News, meine Damen und Herren. Gute Nachrichten bei all der ganzen Scheiße, die in der Welt abgeht, dürfen wir niemals vergessen, dass es auch schöne Dinge gibt, die definitiv erwähnt werden sollten und uns auch zeigen, dass nicht alles Kacke ist im Alltag und im Leben, meine Damen und Herren. Ganz, ganz wichtiger Take. Die erste Good News ist Tierschutz aus der Luft. Drohnen retten tausende Rehkitze. Das war eine schöne Nachricht, die ich gelesen habe. Drohnen haben im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Rehkitze und tausende andere Jungtiere wie Igel und Hasen auf Wiesen aufgespürt und so vor dem Tod durch Mähdrescher bewahrt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium stockt deshalb die Fördermittel für Drohnen auf 2,5 Millionen Euro auf. Den Beitrag gibt es auf Stern auch zu lesen. Fand ich super geil. Hab ich extremst krass gefeiert. Nice.
Rettet die Rehe.
Ja, ist halt wie so, retteten Tiere, wichtig und richtig. Zweite coole Good News, woran sich viele Länder meiner Meinung nach auch eine Scheibe von abschneiden sollten. Und ich finde es cool, dass es aber schon so pilotmäßig losgeht und immer mehr Länder sich hoffentlich anschließen werden. Kopenhagen belohnt erneut klimafreundliches Reisen. Kopenhagen will nachhaltigen Tourismus fördern. Wer mit dem Zug anreist, Müll sammelt oder Fahrrad fährt, bekommt Eintrittsermäßigungen, Gratis-Yoga oder Leihfahrräder. Die Kampagne Copen Pay läuft ab Mitte Juni 9 Wochen lang und könnt ihr bei der Zeit online durchlesen, den Beitrag. Sehr, sehr, sehr schön. Habe ich auch gefeiert. Sowas in Deutschland würde ich feiern, ganz ehrlich. Ja, so von wegen, hier, sammel Pfandflasche und du kriegst dann das Theater kostenlos, so nach dem Motto. Würde ich feiern.
Geil.
Finde ich mega gut, das Konzept. Hab mich voll abgeholt. Und das, meine Damen und Herren, waren die Digger was Good News.
Das Konzept wäre schön, aber das sehe ich bei uns in den nächsten 4 Jahren zumindest nicht.
Optimistisch sein, mein Bester. Optimistisch sein.
Ich betone bei Optimist auch gerne das Mist in dem Wort.
Arsch.
Ich bin heute wieder ein Sonnenschein. Schön. So, nee, das waren ein paar gute Sachen heute nochmal zum Abschluss. Und natürlich darf das Musikalische jetzt auch nicht fehlen, deswegen kommt jetzt die
Digger was Playlist.
Die Digger was Playlist. So, Volane, du hattest jetzt ein bisschen Vorbereitungszeit. Jetzt gib uns bitte 2 Songs, die wir auf diese Playlist packen können.
Ich mache Party mit mir selbst von Bruckner.
Oh, den ist ein guter Song.
So ein bisschen Tastaturen ASMR. Nein, ich will kein Spotify Premium auf diesem Account. So. Der ist mit drauf. Und dann bitte noch Song Nummer 2.
Rauch von Liam.
Oh, ja.
So. Ich habe hier einen Living Liam.
Ja, das kann gut sein.
Okay. Gut. Ja. Die Playlist wird weiter gefüllt. Wir haben jetzt noch den Rest des Mai und den Juni haben wir noch. Dann wird die Playlist zugemacht und wir machen die 3. Playlist auf. Ich glaube, dann haben wir... Das ist eine schöne Playlist, die kann man dann auch schön über den Sommer hören.
Naja, bis auf die Kinderlieder von Paco, weil er Vater geworden ist. So, du hörst so einen richtig emotionalen Song auf einmal. Der Biber Butzemann. Und Paco hat uns wirklich erzählt von wegen, ey, ich bin da so hängen geblieben. Das ist so ein geiler Rhythm und so ein geiler Beat. Und dann so, ja, alles klar,
das ist, Paco. Ey, ich fühle das aber, Kinderlieder sind einfach der Vorhof zur Hölle. Mental einfach absolut. Das, du bleibst da drin stecken, ne? Das... Ich habe bestimmt 2 Jahre lang den Ohrwurm, also jetzt nicht konstant, aber immer wieder, der kommt aus dem Nichts. Ne? Der catcht dich einfach dann, wenn du es nicht brauchst. Und dann stehst du an der Kasse und denkst dir, ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Und dann singst du da die schlimmsten Kinderlieder von Ariane Sommer oder wie die heißt. Also ich mache die schon wundervoll. Die Kinder haben das alles geliebt, aber wow.
Ich fand das immer schön. Ich fand das immer schön bei mir auf der Arbeit, wenn ich Kollegen hatte, die gerade jetzt irgendwie kleine Kinder zu Hause haben. So damals war es so mein Teamleiter, der hatte dann eine kleine Tochter. Und dann hast du immer, wenn es ein bisschen ruhiger war, dann saß er so an seinem Schreibtisch und hast du immer so ganz leise gehört, aramsamsam, aramsamsam. Ja. Du hast so gemerkt so, der Mann heute hat heute auch nicht viel geschlafen.
Ja, das bleibt drin, du kriegst es nicht raus. Und wie gesagt, es erwischt dich kalt an den schlimmsten Orten.
Das Schlimmste war, ein Arbeitskollege von mir ist auch Vater geworden, als ich noch im Handel gearbeitet habe, und der war sehr dem Hip-Hop affin. Und es gibt ein rappendes Nashorn, das heißt einfach Digger. Oh. Und der featuret dann halt so Leute wie Vincent Weiss, Kool Savas und was auch immer. Und dann rappen sie darüber, wie sie in den Candy Shop gehen, verstehst du, Candy Shop 50 Cent, und dann Süßigkeiten holen und dann alles so alles mit so Anspielungen auf 50 Cent, Snoop Dogg, nur in kindlicher Form. Du sitzt da und denkst dir so, ja, ich gehe in den Candy Shop, ich hab 50 Cent. Und denkst dir so, verdammt, was passiert hier gerade? Deshalb ich fühle das.
Ich finde es aber auch schön bei dieser Playlist, wenn du die einfach so auf Shuffle hörst, ne? Du steigst vielleicht ein und hast dann irgendwie, du hast hier einen Song von Rata, dann kommt ein bisschen Metal, dann hast du auf einmal Lebt dein Traum von Digimon, dann hast du hier Es blubbert in der Wanne, so ein kleines Kinderlied, und dann hast du auf einmal Menschenmühle von Kanonenfieber.
Wir haben tolle Gäste.
Wir haben tolle Gäste und die haben alle einen ausgezeichneten Musikgeschmack, aber das ist also, unsere Playlist ist immer eine Achterbahn.
Aber Es blubbert in der Wanne ist auch ein Banger, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch ein Kinderlied, was mir Paco gezeigt hat. Ich hätte es nicht gedacht, das ist wirklich ein Banger. Das ist heilige Scheiße.
Gerade im Sommer, wenn du so im Auto unterwegs bist, du hast die Scheiben offen, bist in der Stadt unterwegs an der Ampel und gerade ist ein Lied vorbei, du hast diese Playlist und dann kommt das.
Voll gut. Es blubbert an der Wanne. Eine Mutter im Auto wird den hier machen. So von wegen, guter Mann.
Es sind noch ein paar Kinder, die am Feiern sind. Oder da sitzt eine Mutter nebenan, macht den hier.
Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende. Das war die heutige Folge. Wir haben keinen Folgentitel tatsächlich.
Die Kämpferfolge.
Die Kämpferfolge, wir nennen sie die Kämpferfolge, weil Volano heute mit der Technik gekämpft hat.
Oder die Lavo-Schule.
Ja! Ja!
Oh, ich schreib das auf.
Okay. Ja, ich schreib's auf.
Du schreibst es auf.
Ja, ja, ja. Ja, oh
wir
mein Gott.
Wir halten uns an sich ganz gut, dass wir schon einen Folgentitel in der Folge finden und nicht uns dann irgendwie abends nochmal schreiben, wir brauchen noch einen Folgentitel.
Das ist gut, die Lavo-Schule.
Wenn wir schon dabei sind, eine Umfrage. Wir haben bei jeder Folge auf Spotify haben wir auch eine Umfrage. Oder dann hättest du irgendwas, was du die Leute fragen willst?
Eine Umfrage?
Ja, irgendwas, du, keine Ahnung, du kannst mit Ja, Nein oder mehrere antworten.
Boah, das
Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen aus der Kalten, aber...
Ob die Leute das Wort Kolter kennen, würde ich gerne mit Ja oder Nein.
Ja!
Das musst du mir gleich aufschreiben. Okay. Wir erklären das Wort nicht. Beantwortet einfach, ob ihr es kennt oder nicht. Ich muss sowieso in der nächsten Folge mal ein paar Umfragen vorlesen, weil das habe ich die letzten paar Wochen nicht gemacht. Wir lösen vieles auf. Aber gut, Leute. Das war Folge 65, die Lovu-Schule. Normalerweise würde ich jetzt so die letzten Worte an Roy übergeben, aber wir haben wieder Besuch, deswegen, Volane, die letzten Worte des Podcasts gehören dir.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast, wie wir ihn angefangen haben. Ich bin jemand, der sehr häufig auf dem Klo telefoniert mit allen Leuten. Aber es kriegt keiner mit. Ich habe wenig Zeit.
Meine Damen und Herren, das war Digga Was, Folge 65, die Lavo-Schule. Ich bin Roy aka Kasper, an meiner Seite Jannis und die bezaubernde und einzigartige und talentierte Volane. Wir sind für heute draußen. Haut rein.
Haut rein, ciao, ciao.
Digga Was auf Spotify, Apple Podcast, NR Vision und YouTube.
Das war eine sehr toilettenlastige Folge.
Boah, es ist so viel Kacke geflossen, das ist heftig. Ich fand's aber auch gut.
Das freut mich. Bis dann.
Ja, ich hatte auch Spaß.